The Economist hat mal geschrieben, Coca-Cola und Pepsi seien durch den Cola-Krieg the world's best marketers geworden. Es sollte also viel zu lernen geben für uns heute.
Ich habe sogar einen Mord mit dabei. Jemand wurde im Auftrag von Pepsi ermordet. Unfassbar.
Was da ja auch mit drin steckt, ist immer die beliebte Frage, die jeder schon mal erlebt hat. Wann kann man etwas noch aussitzen oder ignorieren? Oder wann muss man in irgendeiner Form selbst aktiv werden und was tun?
Wenn man das gut macht und konsequent macht und natürlich auch das nötige oder notwendige Kleingeld hat, dann kann man eine Marke auch in einer relativ kurzen Zeitspanne mit den richtigen Hebeln verändern und drehen.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Joanna Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 63 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Wir wollen heute über den Cola-Krieg sprechen, den legendären Kampf von Coca-Cola und Pepsi. Ich habe mich mit Coca-Cola beschäftigt, Philipp übernimmt heute Pepsi und Andy Warhol hat mal gesagt, du sitzt vor dem Fernseher und siehst Coca-Cola und du weißt, dass der Präsident Coke trinkt, dass Liz Taylor Coke trinkt und denkst daran, dass auch du Coke trinken kannst. Eine Coke ist eine Coke und mit keinem Geld der Welt kannst du eine bessere Coke kaufen als die, die der Penner an der Ecke gerade trinkt. Pepsi wird das anders sehen und Philipp wahrscheinlich auch und mittlerweile stehen überzuckerte Softdrinks ziemlich mit dem Rücken zur Wand. Aber die USA sind oder waren die Weltmacht des Zeitalters der Marktwirtschaft. Dazu passt es, dass ikonische Marken so eine hohe nationale Bedeutung bekommen konnten, wie Andy Warhol es ausgedrückt hat. Die Marke Coca-Cola, und für Pepsi stimmt das vielleicht auch ein Stück weit, wurde synonym mit allem, wofür die USA standen. Freiheit, Wohlstand, Popkultur. Sie haben eine integrative Wirkung im Land, diese Marken. Ähnlich wie bei uns vielleicht Grundgesetz, Abkehr vom Nationalsozialismus, Bratwurst, Bier und Fußball-Länderspiele. Da haben die USA eben Verfassung, Coca-Cola, Burger und den Super Bowl. Mit dieser bescheuerten Aufzählung will ich sagen, banale Dinge stiften manchmal ähnlich viel Zusammenhalt wie die ganz großen Themen. Auch für die internationale Wirkung der amerikanischen Kultur war Coca-Cola ja wichtig. Da kann höchstens McDonald's mithalten, würde ich mal sagen. Ich bin gespannt, wie Pepsi dagegen hält. The Economist hat mal geschrieben, Coca-Cola und Pepsi seien durch den Cola-Krieg the world's best marketers geworden. Es sollte also viel zu lernen geben für uns heute.
Definitiv. Ich bin total überrascht über dein Intro, so emotional und so lustig.
Endlich geht's um Cola.
Meine Güte. ja, stark. Zumal die Idee für Coke Wars ja tatsächlich, nee, ich wollte gerade sagen, die kam von mir, aber das stimmt gar nicht. Ne, du hast es mal vor Monaten irgendwie in den Raum geschmissen und dann wolltest du es nicht machen und dann habe ich es wieder ausgewühlt. Wie dem auch sei, ich freue mich sehr, denn die Vorbereitung war schon ein Fest. Anekdote über Anekdote über Anekdote und viele Stories, von denen ich noch nie gehört habe und die mich sehr überrascht haben, bis hin zu politischem Einfluss. Ich habe sogar einen Mord mit dabei. Jemand wurde im Auftrag von Pepsi ermordet und fassbar. Aber bevor wir starten, woher kommt eigentlich der Begriff Coke Wars? Der kommt ja nicht von uns, sondern der wurde geprägt. Konkret in den 70er Jahren, da gab es so den einen oder anderen Kniff und vor allem vergleichende Werbung. Da werden wir nachher auch gemeinsam drüber sprechen. Ein echtes Novum hier bei Learnings. Ein gemeinsamer Blog von Tobias und Philipp. Wir sind sehr gespannt, ob das funktioniert. Auf jeden Fall wurde dieser Begriff auch dadurch geprägt, dass sich beide Konzerne wirklich bekriegt haben, ja, auf gut Deutsch. Denn es gab Exklusivverträge mit Lokalen, mit Supermarktketten, mit Imbissketten und. Und es war und ist und bleibt ein absoluter Verdrängungswettbewerb. Ja, Verdrängungswettbewerb sein Vater, sagen wir ja in der Hip-Hop-Kultur. In diesem Fall trifft es tatsächlich zu. Zwei Fun Facts vorab, so als kleine Grüße aus der Küche. Pepsi hat irgendwann mal die Farbe gewechselt. Na, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast.
Nein.
Von Blau, Weiß und Rot zu alleinigem Blau und ließ dafür 1996 im Zuge des Blue Projects sogar eine Concorde blau streichen. Also welche Company lässt eine Concorde blau streichen? Finde ich schon mal gut. 1-0 für Pepsi an der Stelle. Und im Computerspiel Pepsi Invaders, das für Coca-Cola entwickelt wurde, muss der Spieler die angreifenden Pepsi-Raumschiffe abschießen. 1-1. Also wir gehen mit einem Unentschieden hier in diese Folge. Ich finde es wirklich wahnsinnig spannend. Interessanterweise werden in den USA auch die politischen Lager eingeteilt. Ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hattest, aber so weit geht dieser Coke War also tatsächlich. Also so werden die Demokraten traditionell von Coca-Cola und die Republikaner von Pepsi unterstützt.
Macht farblich Sinn.
Macht wiederum einen Punkt für Coca-Cola, also 2-1. Witzigerweise war sogar Richard Nixon langjähriger Anwalt von Pepsi. Also es wird eine verrückte Folge, so viel darf ich schon verraten. Und Jimmy Carter wiederum hat den chinesischen Markt für Coca-Cola eröffnet und, also Wahnsinn. Ich habe aber noch ein versöhnliches Ende, zumindest für dieses Intro. Denn gleichwohl wir von Krieg sprechen, und ich tue mich mit dem Begriff Krieg immer schwer, weil eigentlich sollte der in keinem anderen Kontext verwendet werden als
außer
wirklich
Krieg.
Außer Krieg, genau, weil, ne? Trotz allem gibt es zwischen diesen Unternehmen faire Umgangsformen. Ein Beispiel, 2006, da haben Coca-Cola-Mitarbeiter versucht, geheime Informationen über neue Produkte an Pepsi zu verkaufen. Was hat Pepsi gemacht? Pepsi informierte Coca-Cola über das Angebot, woraufhin dieser rechtliche Schritte gegen die Mitarbeiter einleiten konnte. Also, cool. Fair Play trotz allem. Und ja, ich freue mich mega auf die Folge. Du fängst an, aber noch ein Hinweis, wir haben natürlich auch heute wieder Pia von Zipgate mit dabei.
Genau, die wird uns wieder einen Einblick in die 24 Workhacks von Zipgate geben. Und für alle, die Bock drauf haben, ihr könnt das Buch als Learningshörer exklusiv kostenlos bekommen. Dafür müsst ihr auf zipgate.de/learnings-podcast gehen. Und wir werden mit Pia später noch einmal drüber sprechen. Genau, mein erster Blog dreht sich um Coca-Cola und um die Frage, wie es eigentlich losging mit diesem Getränk Cola. Da geht es noch nicht so sehr um den Krieg mit Pepsi, aber schon um die Frage, wer hat es eigentlich erfunden und was bedeutet das
eigentlich? Und das
eigentlich?
100 Jahre, bevor ich geboren wurde.
Exakt 100 Jahre vorher.
Exakt 100 Jahre.
Das kann kein Zufall sein.
Das kann kein Zufall sein.
Irgendwas muss uns das sagen. Ich bin auch schon gespannt auf jeden Fall auf deine Blöcke. Normalerweise dachte ich, ich bringe hier immer die kuriosen Geschichten und du bringst anwendbares Wissen, von dem man auch wirklich was hat. Und heute hast du so viel absurde Sachen schon im Intro rausgehauen. Das kann nur unterhaltsam werden. Aber gut.
Let's go. 1886.
Yes. Das ist so ein bisschen der Beginn der modernen USA. Der Bürgerkrieg ist vorbei, es gibt Elektrizität, die ersten Wolkenkratzer werden hochgezogen. Also wir nähern uns langsam dem an, was wir heute so kennen aus den USA. Und wir begleiten jetzt einen Herren namens John Pemberton durch sein Leben. Der hatte am Reform Medical College of Georgia Medizin und Pharmazie studiert. Und da lernte man nach den sogenannten botanischen Prinzipien. Das sind so alternative medizinische Ansätze gewesen, die sich um pflanzliche Heilmittel drehen und auf die Reinigung des Körpers von Giftstoffen abzielen. Dabei wurden allerdings teilweise wohl auch Stoffe eingesetzt, die selbst giftig waren, und es ging wohl nach heutigen Standards zumindest nicht ganz wissenschaftlich zu. Auch damals waren diese Ansätze schon umstritten. Es gab damals einen komplett freien Markt in den USA, auch für Lebensmittel und Medizin. Die wurden also nicht reguliert. Jeder konnte Produkte auf den Markt bringen und jede Wirkung behaupten, an die er glaubte oder die halt eben gut klang. Anders gesagt, Wundermittel boomten. In einer der allerersten Folgen, Learningsstreber werden sich erinnern, haben wir mal über John D. Rockefeller gesprochen, dessen Vater auch in diesem Business war, unter anderem. Jo, viele dieser Mittel enthielten Alkohol und Drogen. Ein beliebtes Schmerzmittel war zum Beispiel zu der Zeit eine Mischung aus Opium und Alkohol. Heute vielleicht bei manchen immer noch beliebt, aber definitiv nicht mehr in der Apotheke auf Rezept zu erhalten. John Pemberton hatte im Bürgerkrieg für die Südstaaten gekämpft und kurz vor Ende des Krieges war er bei einer großen Schlacht mit einem Säbel verletzt worden. Und die Folgen wurden dann mit Morphium behandelt, Schmerzmittel, wodurch er leider morphiumabhängig wurde. Seine Sucht wollte er loswerden und griff daraufhin auf ein zu der Zeit gerade angesagtes Wundermittel zurück, das sogenannte Kokain. Der ein oder andere wird davon schon gehört haben. Damals ging man davon aus, dass das völlig ungefährlich ist und ganz bestimmt nicht süchtig machen kann. Ja, also ich finde es aus heutiger Sicht lustig, ist es vielleicht auch nicht. Er rutscht auf jeden Fall von der einen Drogensucht in die andere.
Vor allem spannend, was uns wohl in 20, 30, 40, 50 Jahren erwartet, ne? Diese Salami-Pizza, von der wir alle dachten.
Und alle liegen unterm Tisch. Das, so unsere Enkel liegen unterm Tisch, wenn die drüber nachdenken, was wir heute, also was wir so alles gegessen und benutzt haben. Und,
Ihr habt aus Plastikflaschen getrunken, man weiß doch.
So sieht's aus, hast du recht. Traurig, aber wahr. Naja, der Bürgerkriegsheld und spätere Präsident Ulysses S. Grant hatte damals Kokain gegen Krebs verschrieben bekommen und das dadurch bekannt gemacht. Also dadurch war es einfach bekannt geworden. Und Pemberton mit seiner Ausbildung als Apotheker war jetzt auf der Suche nach Produkten, die er auf den Markt bringen konnte. Und er fand French Wine Coca. Das war eine Kombination aus Wein, Kokain und Koffein. Und dieses Getränk wurde auch tatsächlich ein Erfolg, allerdings nur für ganz kurze Zeit, denn kurz danach wurde eine der Zutaten illegal. Jetzt kann man raten, welches war. Spoiler, Kokain war es nicht. Prohibition begann. Es war tatsächlich der Alkohol, der plötzlich illegal war, nur wenige Monate, nachdem er seine Erfindung auf den Markt gebracht hatte. Und jetzt fragte sich der Herr Pemberton natürlich, okay, was mache ich jetzt mit diesem coolen Getränk, wenn man plötzlich keinen Alkohol mehr verkaufen kann? Und sein Blick fiel dann auf die sogenannten Soda Fountains, also auf, ja, das waren Läden, in denen man Softdrinks trinken konnte. Man hielt kohlensäurehaltige Getränke damals für extremst gesund und diese Läden waren einfach auch ein beliebter Ort für Erfrischung. So, in so einer Soda Fountain wurden dann an Ort und Stelle bis zu 300 verschiedene Sodas, also Softdrinks, hergestellt und verkauft. Da gab es sowas wie Ginger Ale oder Root Beer. Und Pemberton dachte sich, da steige ich mit ein und ich entwickle jetzt mal eine alkoholfreie Variante von meinem coolen Getränk. Er setzte dann also weiterhin auf Kokain und auf die koffeinhaltige westafrikanische Kolanuss. Hinzu kam noch ein bisschen Säure und Zucker. Und fertig war etwas, was schon relativ nah an das rankam, was wir heute als Cola kennen. Abgesehen vielleicht vom Kokain. Pemberton gab an, das Getränk helfe gegen Morphiumsucht, Verdauungsprobleme, Nervenleiden, Kopfschmerzen und Impotenz. Richtiges Wundermittel also. Sein Buchhalter kam dann noch auf den Namen Coca-Cola, naheliegenderweise. Und auch das Logo von Coca-Cola ist bis heute das gleiche und ist tatsächlich basiert auf der Handschrift des Buchhalters.
Mega.
Geil, ne?
Richtig gut. Ja, sowas liebe ich.
Ja, also soweit unterhaltsame Gründungsgeschichte auf jeden Fall. Coca-Cola verkaufte sich natürlich erstmal nicht gut. Das soll ja hier noch ein bisschen spannend bleiben. Pemberton war nicht der erfolgreichste Geschäftsmann, der jemals auf der Erde gewandelt ist. Er war mittlerweile auch recht stark kokainabhängig wohl. Das hat es vielleicht auch nicht einfacher gemacht. Und er bot seine Marke Coca-Cola irgendwann einem jungen Geschäftsmann an, der Jahre vorher erfolglos versucht hatte, bei Pemberton einen Job in der Apotheke zu bekommen, nämlich Asa Candler. Dieser Asa Candler war erstmal gar nicht so interessiert. Dann hat er Coca-Cola aber nochmal probiert und gemerkt, dass es ihm scheinbar gegen seine häufig auftretende starke Migräne half. Und da dachte er sich, okay, da scheint ja was dran zu sein, das Zeug kann ja doch was, ja, steige ich ein. Pemberton verkaufte das Recht an dem Rezept allerdings mehreren Leuten und der Markenname Coca-Cola blieb bei Pempertons Sohn. Da wurde es dann ziemlich kompliziert und erst nach dem Tod des Sohnes, der wiederum alkohol- und opiumsüchtig war, konnte Asa Candler die komplette Rechte an Coca-Cola erwerben. Den ganzen komplizierten Weg dahin, da könnte man nochmal 30 Minuten füllen, das erspare ich uns jetzt mal. Candler auf jeden Fall war dann der Mann, der die Marke Coca-Cola weitertrug. Der fand zum Beispiel die Adressen der Stammkunden der Soda Fountains raus und schickte denen dann Gutscheine für Coca-Cola und machte, wie man dann so in Dokus hören kann, recht aggressives Marketing für sein Getränk und verbreitete Coca-Cola damit von Atlanta, Georgia aus über viele Städte in den USA. Candler arbeitete auch weiter am Geschmack des Getränks und wollte den Kokainanteil verringern. Aus religiösen Gründen, weil er eben sehr gläubig war, aber auch, weil Coca-Cola und andere Softdrinks dafür in der Kritik standen, süchtig zu machen. Tja, kann man sich vorstellen. Coca-Cola bestand dann nach einer Rezeptänderung irgendwann im Wesentlichen aus Koffein und Zucker, schmeckte noch besser, als es vorher geschmeckt hatte und wurde jetzt auch nicht mehr als Wundermittel vermarktet, sondern ganz einfach als Erfrischungsgetränk, das man eben in Soda Fountains käuflich erwerben konnte. Als dann 1899 die erste Abfüllanlage für Coca-Cola eröffnet wurde und man das sogar in Flaschen kaufen konnte, ging richtig die Post ab, Coca-Cola ging durch die Decke. Zumal das Design der Flaschen ebenso ikonisch wurde wie das Logo. Auch das sind ja wieder Dinger, wo man aus heutiger Sicht jetzt erwarten würde, das hat der berühmte so und so. Nee, also im Einfall war es der Buchhalter, hier kam halt jemand auf so eine Idee mit so einer Flasche. Heute sind das wirklich
Ikonen. Es war sogar ein Wettbewerb. Habe ich bei meiner Recherche wiederum gefunden, dass damals ein Wettbewerb ausgeschrieben wurde. Und die Flasche war dann tatsächlich der Sieger dieses Wettbewerbs, also das Flaschendesign. Ganz kurios. Aber ja, so entstehen ikonische Objekte.
Ich habe mich dabei auch gefragt, wie viel eigentlich das für uns nur so Ikone ist, weil diese ganze Geschichte da mitschwingt und das da drin steckt und wie viel es einfach wirklich Coca-Cola ein außergewöhnliches Logo ist oder die Flasche außergewöhnlich. Ich kriege das nicht richtig aus meinem Kopf raus, zu glauben, dass das Logo und die Flasche auch wirklich stark sind.
So. Absolut, mega stark.
Okay. Ja. Der Candler, ging gleichzeitig hart gegen jeden vor, der seine Namensrechte verletzte. Er war ja noch ein bisschen Wilder Westen damals und er schützte das genaue Rezept von Coca-Cola. Das hat vielleicht dazu beigetragen, dass das dann so legendär wurde. Kendler wurde auch tatsächlich durch Coca-Cola reich. 1919 verkaufte er das Unternehmen für 25 Millionen Dollar an den Investoren Ernest Woodruff und dessen Söhne führten dann die Marke weiter. Haben wir jetzt also schon den dritten Besitzer dabei und nach wie vor sind wir noch nicht so weit, dass Coca-Cola irgendwie die weltweit erfolgreiche Supermarke wäre. Ne? War immerhin schon 25 Millionen Dollar wert und wenn man mal Inflation hier bereinigt, dann muss man sagen, das war wahrscheinlich eine ganze Stange Geld für damalige Verhältnisse.
Unfassbar.
Ja, trotzdem immer noch erst der Anfang der Geschichte von Coca-Cola, wo wir jetzt bei der Familie Woodruff angekommen sind. Und was ich so spannend an dieser Geschichte finde, ist, Coca-Cola hat einen unglaublich wertvollen Namen ja heute, ne? Und es gibt zum Beispiel diese berühmte Auswertung vom Forbes Magazin, wo es darum geht, was die wertvollsten Marken der Welt sind. 2020 habe ich mal nachgeguckt, war Coca-Cola die sechstwertvollste Marke. Davor waren 5 Technologieunternehmen, was ja auch ein Ausdruck von unserer Zeit ist. Also für Leute, die es interessiert, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, die erwartbaren. Und die erste Marke, die da halt eben nicht reingehört im Zeitalter der Digitalisierung, ist Coca-Cola. Wir haben schon besprochen, Logo und Flasche sind legendär. Ich glaube, jeder kennt das Getränk. Ich fände es spannend, wenn bei einer Umfrage irgendwo rauskäme, dass jemand sagt, Coca-Cola noch nie gehört. Und da weiß ich auch nicht, in welchem Land das so überhaupt klappen soll. Die Marketingabteilung hat uns dann ja noch eine Menge spannende Sachen beschert, wie zum Beispiel die Coca-Cola-Trucks, ne? Oder dass sie, da kann man sich immer drüber streiten, der eine sagt so, der andere sagt so, aber auf jeden Fall relevant zum Aussehen des heutigen Weihnachtsmanns beigetragen haben. Ne, erfunden haben sie ihn scheinbar nicht, wie man ja so oft hört. Und dann gibt es so Diskussionen darüber, ob sie die rot-weiße Kleidung erfunden haben oder ob es die nicht auch schon vorher woanders gab. Aber auf jeden Fall haben sie in den 30er Jahren sehr erfolgreich mit dem Santa Claus geworben und damit dieses Bild halt popkulturell weiter verbreitet. Coca-Cola hat aber eben keine so super romantische und super heldenhafte Gründungsgeschichte, wie man, glaube ich, gerade gemerkt hat. Ne? Es gibt nicht den einen heldenhaften Gründer, so ein Genie hinter der Marke. Am ehesten wäre das wahrscheinlich noch Asa Kentler am Anfang, aber vorher gab es halt eben schon einen Mann, der das Wundermittel Coca-Cola rausbrachte und den Buchhalter, der Name und Logo erfand und so weiter und so fort. Also Coca-Cola wurde nicht durch einen Geistesblitz geboren, sondern entstand durch stetige Weiterentwicklung. War mal ein Weinmischgetränk, wurde vom kokainhaltigen Mittel gegen Morphiumsucht und Migräne zum Erfrischungsgetränk aus Zucker und Koffein. Erst kam der Name, dann der Schriftzug, erst dann das legendäre Rezept, dann die Flasche, dann der Weihnachtsmann, die Trucks, der Status als US-Ikone, der Konzern mit Marken wie Fanta und Sprite und so weiter und so fort. Das heißt, was ich meine daraus lernen zu können ist, erstens, Marken und Unternehmen sind keine starren Gebilde. Auf die Entwicklung kommt es an. Vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei Menschen. Wir haben ja auch unsere Identität, die irgendwie immer gleich bleibt. Aber gleichzeitig sind wir heute anders als vor einem Jahr. Das muss man wahrscheinlich bei einer Marke auch zulassen. Learning Nummer 2 wäre für mich, manchmal ist dein Produkt etwas anderes, als du denkst. Die Macher von Instagram haben ja auch mal ursprünglich so eine Mobile-Check-In-App auf den Markt gebracht, bis ihnen auffiel, dass sie damit sehr nah an Foursquare dran sind. Und die hielt man wahrscheinlich damals für unschlagbar, waren ja der Hype der Stunde. Aber irgendwie war die Fotofunktion ziemlich cool, also haben sie sich gedacht, damit arbeiten wir jetzt weiter. Und siehe da, daraus entstand Instagram und heute hätten die Foursquare-Macher gerne Instagram gemacht. Ne? Und Coca-Cola sollte genauso eben Medizin sein. Also du musst, glaube ich, konstant Potenziale hinterfragen und beobachten, sonst verpasst du irgendwann die Chance für so einen sagenhaften Kurswechsel.
Tja, spannend. Habe ich so auch nicht antizipiert. Ich dachte, es wäre ein Dude oder eine Frau gewesen, der oder die damals dieses Rezept kreiert haben. Die Kokain-Geschichte ist natürlich hinlänglich bekannt, aber dass es tatsächlich so viele unterschiedliche Personen und Instanzen waren, die diese Marke weiterentwickelt haben, finde ich auf jeden Fall spannend.
Dass das überhaupt so auch funktionieren kann. Also aus deutscher Sicht vielleicht hätte man so gedacht, ja, so ein Familienunternehmen, ne? Und da gab es halt irgendwie den Typen und das gibt's halt irgendwie alles gar nicht, genau. Und auch, dass so viele verschiedene Leute auf so viele verschiedene Art und Weise in verschiedenen Phasen und Konstellationen darauf irgendwie einzahlen. Einmal das Rezept, der andere den Namen und den Schriftzug und die Flasche und so weiter und so fort. Schon crazy. Also ohne eine richtige.
Und es ging immer weiter aufwärts. Ne? Ja. Es gab jetzt nicht den einen großen Einbruch oder da war es vorbei und dann haben sie sich gerettet, sondern
bis Pepsi kam.
Bis Pepsi kam. Spoiler. Nein, aber eine einzige Erfolgsgeschichte. Oder jetzt muss man gucken, wie ist die Antwort der Erfrischungsgetränke auf den ganzen Health-Hype, Double H. Aber da gibt's ja inzwischen auch Light, Zero etc. Ich trinke eigentlich auch fast nur noch Zero. tatsächlich. Ich finde auch, dass der Geschmack gar nicht so stark.
Süßstoff wird ja auch kritisch diskutiert. Also ich finde, aber was Geschmack angeht, ich finde schon, dass der anders ist. Ich kann mich aber je nach Süßstoff und je nach Light-Cola dann schon auch dran gewöhnen.
Ich finde Stevia halt, Stevia ist, glaube ich, dieses Süßungsmittel.
Bitte? Stevia oder Stevia?
Stevia. Ich glaube dir alles, was du sagst. damit kann ich gar nicht arbeiten.
Ja.
Also finde ich ganz, ich glaube, Coca-Cola Green hieß das mal. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Ganz fürchterlich.
War auf jeden Fall grün, ja, mit Stevia. Ja, mochte ich auch nicht. Aber genau, also ist natürlich auch Geschmackssache und vielleicht auch Gewöhnungssache.
Ja.
An Light-Coolers kann ich mich schon gewöhnen, ja. Auf jeden Fall, genau, also heute werden sie wahrscheinlich auf diese Herausforderungen auch wieder Antworten finden, ne?
Ja.
Die Softdrink-Industrie, dass wir alle nur noch Mineralwasser trinken, ist wahrscheinlich auch nicht zu erwarten.
Interessanterweise haben wir ja in unserem gemeinsamen dritten Blog auch noch eine Geschichte von einer, ja, Line-Extension von Coca-Cola, die so gar nicht funktioniert hat, ne? Wo wir gerade so bei Light und Zero und Green waren. Da gab es ja nochmal so ein Ding, wobei ich weiß gar nicht, ob es wirklich eine Line-Extension war in dem Sinne, sondern oder nicht eigentlich eine Weiterentwicklung des Originalprodukts. Ich will noch nicht zu viel verraten, wir kommen gleich zu. Wir reden erstmal über Pepsi.
Du hast auf jeden Fall recht, dass das ein durchgehendes Thema für mich heute auch ist. Wie viel ändert man an Ideen und an Produkten?
Und wo ist dann auch Schluss?
Man nicht?
Ja.
Und das ist ganz spannend, da heute irgendwie auf den Punkt zu kommen. Aber kommen wir zu Pepsi.
Zu Pepsi Cola. Interessant, wenn man Pepsi bei Wikipedia eingibt und sich ein bisschen informiert, dann steht doch tatsächlich in der Hauptdefinition von Pepsi, Pepsi ist der Hauptkonkurrent von Coca-Cola. Ja, großartig. Also auch der oder diejenige, der oder die diesen Wikipedia-Eintrag verfasst hat, war irgendwie Team Coca-Cola offensichtlich, weil wenn Pepsi der ewige Hauptkonkurrent von Coca-Cola ist, dann ist Coca-Cola ja irgendwie der Champ und Pepsi ist halt die Brand, die hin und wieder mal an den Karren pinkelt.
Vielleicht ist das ja auch ein Geschäftsmodell, einfach zu sagen, das musst du.
Ich bin der Hauptkonkurrent.
Das musst du allem eine Alternative geben und ich bin halt der Hauptkonkurrent.
Apple, der Hauptkonkurrent von Microsoft, undenkbar, egal. Also Pepsi ist der Hauptkonkurrent von Coca-Cola und alles ging los 7 Jahre nach Coca-Cola, nämlich ganz konkret im Jahre 1893. Auch von einem Apotheker, wobei auch von einem Apotheker kann man nicht sagen, aber es gab ja auch bei dem Urvater von Coca-Cola einen medizinischen Hintergrund.
Pemberton, ja, so eine Art Apotheker.
So eine Art Apotheker, damals war Apotheker wahrscheinlich auch kein geschützter Begriff, genau, man weiß es nicht. Auf jeden Fall Pepsi 1893 vom Apotheker Caleb Bradham in New Bern, North Carolina. Und zunächst benannte er das Getränk nicht Pepsi, sondern in Anlehnung an seinen eigenen Namen, nämlich Brad's Drink. Ja, wir könnten. Ja, das war halt Brad's Drink, wie man das halt so macht als Apotheker, wenn man sich so einen Drink mixt und den verkauft. Dann ist das halt erstmal Brad's Drink.
Ja.
Gott sei Dank hat er irgendwann gemerkt, Brad's Drink ist vielleicht jetzt auch nicht so big, dass man damit Coca-Cola angreifen könnte. Deswegen benannte er am 28. August 1898, also 5 Jahre lang, war das Ding Brad's Drink und dann war es Pepsi-Cola. Jetzt fragt man sich, warum eigentlich Pepsi-Cola? Wo kommt das her? Weil Coca-Cola, klar, da war Kokain drin, macht irgendwie Sinn. Pass auf. Der Name geht wahrscheinlich, weil man weiß es nicht zu 100%, auf das Enzym Pepsin zurück. Vielleicht aber auch, Alternative, auf das griechische Wort Pepsis. Pepsis oder Pepsis, Pepsis bedeutet Verdauung. Oder aber auf den medizinischen Begriff für Verdauungsstörung, die Dyspepsie. Ja, also das sind die drei Alternativen. Du kannst dir eine davon aussuchen, Enzym oder Verdauung auf Griechisch oder aber die Verdauungsstörung, die Dyspepsie. Egal für welche Variante du dich entscheidest, es ging mehr oder weniger immer um das Gleiche, nämlich um die Verdauung. Und genau dafür wurde Brad's Drink damals erfunden von diesem Apotheker, denn es sollte eine gesundheitsfördernde Wirkung haben in diesem Kontext und die Verdauung begünstigen. Mhm. Macht irgendwie Sinn. Auch heute noch, ich weiß nicht, wie das damals so in Carmen war, wo du groß geworden bist, aber immer wenn ich Durchfall hatte auf gut Deutsch, stand meine Mutter da mit einer Flasche Coke und einer Packung Salzstangen und danach war das Ding halt irgendwie alles wieder
aber Coke,
auf Kurs.
Ne? Merkst du selbst.
Ja. Köln-Esch war auf jeden Fall Coke-Town. Generell ist Deutschland ja Coke-Country, muss man ehrlich sagen. Ich kenne kaum jemanden, der Pepsi trinkt.
Ich fand Pepsi dadurch sehr cool, als ich dann mal im USA-Urlaub war. Dann fand ich Pepsi total
Pepsi
geil.
Pepsi ist auch ein bisschen, zu Hause nicht. Voll. Ist ein bisschen amerikanischer auch, finde ich auch. Ja.
Ja, das wird Coca-Cola wieder anders sehen, aber ja, ich verstehe, ja, was du meinst, weil ja, es halt hier nicht so verbreitet war. Wir hatten nur River-Cola damals.
Ja. Aber jetzt hast du gelernt, Pepsi immer dann nehmen, wenn es um deine Verdauung geht, denn daher kommt auch tatsächlich der Name.
Yes.
Also eine sehr interessante Geschichte direkt zu Beginn. Der Durchbruch kam dann tatsächlich in der Rezessionszeit, nämlich der 1930er Jahre, als man konsequent als Billigmarke fundierte und an den Markt ging. Ja, also das war im Prinzip so ein bisschen die Strategie. Man hat festgestellt, Coca-Cola funktioniert. Wir haben hier unser Pepsi. Wie gehen wir das ganze Thema an? Und man hat sich damals dafür entschieden, zum gleichen Preis wie Coca-Cola zu verkaufen, aber in doppelt so großen Flaschen. Und daraus hat man eine massive Werbekampagne gemacht. Jeder Amerikaner kann heute noch den Radio-Werbejingle mitsingen. Aufgepasst. Pepsi Cola hits the spot. 12 full ounces, that's a lot. Twice as much for a nickel too. Pepsi Cola is the drink for you. Klar. Ja, für alle, die in Englisch nicht aufgepasst haben, Pepsi Cola kommt gut an, ganze 12 Unzen, das ist eine Menge. Doppelt so viel, auch nur für ein Nickel. Pepsi Cola ist das Getränk für dich. Ja, spannend. Denn wir wissen ja alle, dass Pepsi-Cola mittlerweile auf Augenhöhe unterwegs ist mit Coca-Cola, zumindest gefühlte Augenhöhe. Das heißt, die haben sich ja irgendwie entwickelt, ne? Von Billigprodukt, gleicher Preis, doppelte Menge hin zu Pepsi-Coke auf Augenhöhe. Mir ist tatsächlich, und ich habe lange überlegt, kein anderes Beispiel bekannt für eine Brand, die erst als Billigprodukt an den Markt gegangen ist und dann irgendwann auch Premium war. Denn der Weg ist ja echt ein weiter. Premium anfangen und billig werden, okay, durch Angebote, Rabatte etc. pp. Aber von billig auf Premium ist mir jetzt spontan niemand eingefallen. Alle sind herzlich eingeladen, in die Kommentare zu posten, uns Feedback zu geben. Wahrscheinlich habe ich 3, 4, 5 gute Beispiele vergessen. An der Stelle habe ich tatsächlich keins. Und dann in den 1950er Jahren gelang der Aufstieg von der Billigmarke zum etablierten Produkt, wie natürlich mit einem Filmstar, nämlich mit Joan Crawford. Die war nämlich wiederum die Gattin des damaligen Vorstandsvorsitzenden Steele Crawford und fungierte als Zugpferd einer damals sehr, sehr groß angelegten Werbekampagne. Und wir sprechen im dritten Block ja auch über einen riesengroßen Clou von Pepsi. Generell kann man sagen, dass Werbung und Marketing sowohl für Pepsi als auch für Coca-Cola immer ein riesen Ding war. Ne? Also Marketing hat da wirklich gewirkt. Und neben dem Marketing auch das Produktdesign. Wir haben eben über die Flasche bei Coca-Cola gesprochen. Tatsächlich war das Produktdesign auch hier ein großes Thema bei Pepsi. Denn parallel zu dieser groß angelegten Werbekampagne präsentierte man das Getränk plötzlich in formschöneren Einwegflaschen mit einem bunten Etikett aus Papier. Jetzt wird man sich sagen, Einwegflaschen ist ja 2021 eher verpönt. Damals eine Rieseninnovation. Warum? Weil Coca-Colas Mehrwegflaschen, die waren richtig abgewetzt. Ja, die sind so häufig durch diese Maschinen gerattert, dass die echt ranzig aussahen. Nicht so clean, wie Einwegflaschen heute sind, sondern echt Kratzer über Kratzer über Kratzer. Und da waren natürlich diese schönen Einwegflaschen mit dem bunten Etikett. Das sah halt irgendwie nice aus. Und tatsächlich hat das dazu geführt, dass Pepsi einfach wertiger wirkte als Coca-Cola. Und so hat man es geschafft, Marketing, Packaging, das wertiger aussah, diesen Switch hinzubekommen von einem Billigprodukt hin zu einem gleichwertigen Produkt. Das Markenzeichen bzw. Warenzeichen von Pepsi kennen wir, glaube ich, alle. Das, was für Coca-Cola die Flasche war, ist für Pepsi der Globe, das Logo. Ne, haben wir, glaube ich, alle vor Augen. Entstanden im Jahr 1962 und dieses Logo wurde tatsächlich über Jahrzehnte verwendet und lediglich modernisiert. Ne, heute hat das Ganze auch noch so einen kleinen integrierten Smiley, der wurde 2009 international und 2010 dann in Deutschland eingeführt, wurde auch viel diskutiert, ist aber, wie ich persönlich finde, eine sehr gelungene Ergänzung. Weiterer Fakt: Pepsi Coke war das erste amerikanische Cola-Getränk, das auch in der Sowjetunion zubereitet und abgefüllt wurde, nämlich seit 1973, sogar noch vor Coca-Cola. In Deutschland gibt es Pepsi seit dem Jahr 1946, als man, wie könnte es anders sein, in Aschaffenburg Abfülleinrichtungen für im Land stationierte amerikanische Streitkräfte baute. Klar, die Amis mussten natürlich hier auch Pepsi trinken. Und 1951 bekam dann der erste Deutsche auch die Lizenz, das Ganze für den heimischen Markt abzufüllen. So, dann aber, und wir nähern uns so langsam aber sicher dem Ende der Erfolgsgeschichte von Pepsi, der ganz große Erfolg 1951. 80 beziehungsweise Ende der 80er Jahre im Zuge des Redesigns der Marke mit dem eben schon zitierten Project Blue. Wir erinnern uns alle an die Concorde. Im Zuge dessen gab es eine riesige Werbekampagne mit unter anderem Cindy Crawford, Andre Agassi, Claudia Schiffer und. Und Coca-Cola wurde entsprechend attackiert. So, bevor wir zum Learning kommen, noch eine unfassbare Geschichte. Ich habe ja eben schon gespoilert. Mhm. Du wartest auf diesen Mord. Ich sehe es dir an, du möchtest wissen, was ist da los? Folgendes. Und zwar unter der Leitung von Donald Candles befürchtete Pepsi 1970 durch die Wahl von Salvador Allende Markteinbußen in Chile und drängte zusammen mit anderen Unternehmen, das muss man sich mal vorstellen, gerade wir reden vom Jahr 1970, ja, drängte Pepsi zusammen mit anderen Unternehmen die amerikanischen Exekutive dazu, einen Militärputsch in Chile zu organisieren. Und im Zuge dessen wurde der verfassungstreue Oberbefehlshaber Chiles, nämlich René Schneider, ermordet. Im Rahmen der CIA-Aktion Fabbled. Ja, das Ganze wurde bekannt, weil das Ganze in einem Ausschuss behandelt wurde und da wurden eben entsprechende Nachforschungen betrieben, um herauszufinden, wie kann das alles irgendwie hier passiert sein, und da tauchte dann auch Pepsi auf. Unfassbar, welche Macht große Unternehmen hatten, ich will nicht sagen haben, weil dafür fehlen mir gerade die Belege, der oder die eine oder andere wirklich in die Kommentare schreiben, Philipp, das hat sich nicht geändert. Ich finde es tatsächlich erschreckend, dass im Jahr 1970 Pepsi mit für einen Militärputsch in Chile verantwortlich war.
Weil 70 weil auch man, so gefühlt gestern war.
Genau, ja. Weil man Markteinbußen befürchtete. Also, völlig verrückt.
Mich hat so ein bisschen an die Folge 36 über den Bananenkönig erinnert bei Learnings, da könnt ihr nochmal reinhören, da wurde auch im Namen der Banane und des Umsatzes mit Bananen wurde auch der ein oder andere Putsch durchgeführt.
Im Namen der Banane ist auch so ein Kinofilmtitel, den du dir unbedingt noch irgendwie aufheben musst.
Ist meine, habe
vielleicht
ich jetzt
der, gesagt. Der große Durchbruch.
Also wenn irgendjemand den Namen der Banane irgendwann nochmal die Romanze rausbringen will, ich bekomme 20%.
Ich habe damals die Ambition mit dem, ich weiß nicht, ob sie den kennen, aber der hat ja auch im Namen der Banane jetzt rausgebracht.
Ja, okay, gut.
Also mein Learning, ne, das möchte ich dir nicht vorenthalten, weil es auch sehr, sehr gut zu deinem passt. Nämlich das Beispiel Pepsi zeigt, dass man sich als Marke neu erfinden kann, wenn der Wandel konsequent durchgezogen wird. Du hast ja bei Coca-Cola so ein bisschen die schleichende Evolution gehabt, ne, immer ein bisschen mehr und nochmal neues Rezept und da kommt noch ein Typ. Bei Pepsi war es so, Kampagne, Packaging, Boom, Premium-Produkt. So. Also, wenn man das gut macht und konsequent macht und natürlich auch das nötige oder notwendige Kleingeld hat, dann kann man eine Marke auch in einer relativ kurzen Zeitspanne mit den richtigen Hebeln verändern und drehen. Ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz guter Punkt für alle Menschen, die im Unternehmen arbeiten oder im Marketing arbeiten oder auch an ihrer Persönlichkeitsmarke arbeiten, mitgeben, weil wichtig und richtig und gut.
Finde ich krass, es halt in auch noch kurzer Zeit zu schaffen, aus einem, wie soll man es nennen, so einem Discount-Produkt oder einem günstigen Produkt, das über den Preis kommt, halt eben einfach ein Premium-Produkt zu machen. Oder zumindest mal eins, was als genauso Premium wie der Marktführer angesehen wird. Ne, die haben es ja jetzt auch nicht gedreht, auch wir sind das Luxusprodukt unter den Colas, aber immerhin. Schon krass, wenn man natürlich Andre Agassi und Cindy Crawford hat, dann ist das ja auch eine Ansage. Aber weil du ja vorhin auch gesagt hast, ob irgendjemand Produkte kennt, mir fielen allerhöchstens Länder ein. Aber da müsste man jetzt die Historiker fragen, wie das eigentlich abging.
Länder?
So, Deutschland hat das ja in der Industrialisierung auch so gemacht, dass am Anfang die erstmal über günstiger angegriffen haben, also wirtschaftlich angegriffen, ne? Kriegsmetaphern und so, wolltest du ja nicht mehr haben. Nee. Ne? Und das heißt, da war Deutschland eigentlich auch das Discounterland. Und dann gab es mal diese Geschichte, müssen jetzt die Historiker in die Kommentare irgendwo hinschreiben und uns bei Instagram eine Nachricht
schreiben. Viel Arbeit für die Kommentarspalte bei dieser
ihr
Folge.
Ihr müsst hier mitarbeiten, das ist Teamwork hier. Ja. Dass das Made in Germany damals eher so eine als abwertende Kennzeichnung da reingehauen wurde.
Aber das hat einen anderen Hintergrund. Jetzt kommt Historiker Bündel um die Ecke, denn Made in Germany ist eine Erfindung der Briten im Zweiten Weltkrieg gewesen.
Aber nicht deshalb, weil die Produkte schlecht waren, sondern du meinst...
Weil man die Produkte, die vom Feind produziert wurden, gekennzeichnet hat.
Der Teil, den ich von der Story kannte, war auf jeden Fall, dass dann irgendwann es so einem Qualitätsmerkmal geworden sei und Deutschland ja auch dann zu einem Premium-Hersteller quasi geworden ist, ausgehend von versuchen die Engländer anzugreifen, indem sie das Gleiche für günstiger machen. So. Mhm. Und so ein bisschen, da die Parallele habe ich da mal gehört, würde das mit Made in China aktuell ja auch passieren. Denn auch das entwickelt sich immer mehr zu einer Qualitätsauszeichnung von halt einem Land, das am Anfang halt eben auch über den Preis gekommen ist. Kann sein, dass das alles hinkt. Historiker, meldet euch, vielleicht alles voll der Bullshit.
Ja. Ja, ich muss auch direkt hier korrigieren. Zum Glück habe ich ja ein MacBook vor mir stehen und zum Glück kann ich googeln, so müssen wir die Folge nicht komplett umschneiden. Aber mit meinem Zweiten Weltkrieg lag ich mal ganz locker flockig mehrere Jahrzehnte falsch. Und zwar ist die Geburtsstunde von Made in Germany wohl 1887. Ja.
Und da war kein
Statt
Krieg.
Schutzzölle auf deutsche Waren zu erheben, was auch der Exportnation Großbritannien geschadet hätte, entscheidet man sich für den Schriftzug Made in Germany. Er soll die Verbraucher warnen, dass sie ein billiges Imitat aus Deutschland kaufen.
Ja, siehst du mal.
Zack, guck mal.
Ja, und dann wurde das gedreht später. Und das ohne Cindy Crawford, ohne Andrew Agassi. Wir müssen irgendwann in der Folge nochmal rausfinden, wie man das eigentlich geschafft hat.
Ja.
Hat aber auch länger gedauert als bei Pepsi.
Gut, dass wir Google haben. Guck mal hier. Das wäre echt, das wäre ein Ding. So, aber Pepsi nicht minder beeindruckend, oder? Was sagst du?
Doch, auf jeden Fall.
Stichwort und Verdauung und so.
Wir sind ja vor allem wieder bei dem Thema Marke und Produkt ändern, anpassen oder halt nicht und nichts anfassen. Und da wird ja der dritte Block jetzt auch nochmal ganz spannend zu. Und diesen Wandel von als günstig, als Herausforderer angreifen und es dann anders versuchen. Ja, spannend, auf jeden Fall. Ich glaube, damit stehen sie jetzt auch ganz gut da, denn im Laufe der Jahre, man kann es ja verraten, gab es dann immer irgendwann mal noch mehr Colas auf dem Markt und da sind ja einige dann auch noch günstiger und ich glaube, Pepsi ist ganz froh, nicht in diesem Battle stattzufinden, sondern eher in dem mit Coca-Cola.
In der Champions League.
Ja, um die Eins zu kämpfen und nicht um die 3, 4, 5, 6, 7 und immer kommt noch einer und kann es noch günstiger, wirst du ja nicht glücklich mit.
Yes.
Machen wir den dritten? Nein.
Nee.
Vorher Pia.
Kommt natürlich Pia.
Bisschen Abwechslung jetzt hier mal bitte bei der ganzen Cola. Da geht es heute um, wie soll man sagen, Erinnerungskultur im Unternehmen. Ich fand es auf jeden Fall krass, von diesem Punkt zu lesen. Deshalb habe ich da nochmal nachgefragt. Wir hören kurz rein bei Pia. Wir hören uns hier in 1, 2 Minuten wieder.
Ich habe gehört, eure Mitarbeiter bekommen jedes Jahr ein Buch mit gesammelten Zipgate-Erinnerungen der vergangenen Monate geschenkt. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Welche Benefits hat das und worauf sollte man vielleicht achten, wenn man das Leben im Unternehmen auf diese oder andere Art und Weise dokumentieren möchte?
Ich glaube, die Benefits, die sind alle gefühlt. Und das ist auch total super so. Ich finde schon irgendwie total komisch, die überhaupt Benefits zu nennen. Das hört sich irgendwie so ein bisschen danach an, als könnte man das nachher auf seinem Konto sehen. Bei dem Buch ist es so, dass es einfach total schön ist, so ein Buch in der Hand zu halten, wo sich so viele Leute so viel Mühe mitgegeben haben. Denn da arbeiten ja Kolleginnen und Kollegen mit dran, sehr lange und sehr ausführlich und völlig freiwillig. Und dann halte ich am Ende so ein Buch in der Hand, die Blätter da durch und habe dann meine nostalgische Phase, in der ich mich erinnern kann, was eigentlich alles gewesen ist im letzten Jahr. Im Laufe des Jahres vergisst man schon mal, wie oft und wofür man sich die ganze Zeit eigentlich so engagiert hat. Und so ein Buch führt dann dazu, dass man sich nochmal an ganz vieles erinnern kann und merkt, an welcher Stelle man dazu beigetragen hat, dass es Zipgate ein weiteres Jahr gegeben hat. Und ich habe dann etwas in der Hand, das heißt, ich kann das anfassen und das zeigt mir auf ja irgendwie eine schwer zu beschreibende Art und Weise, so guck mal, da war ich Teil von dem letzten Jahr. Dadurch wird diese Selbstverständlichkeit von, ja, ich habe halt hier gearbeitet, irgendwie ausgehebelt und durch was ersetzt, das, was damit zu tun hat, so hey, du warst hier Teil davon und das ist ganz schön cool. Und das fühlt sich einfach total gut an. Und das Ding ist auch echt total hochwertig produziert, das heißt, es ist auch wirklich schön und macht sich wirklich gut im Regal, muss ich sagen, wenn man es mal durchgelesen hat. Und witzigerweise entfaltet sich dann noch irgendwie ein ganz anderer cooler Effekt, wenn man dann sein zweites Buch ins Regal stellt oder das dritte oder das vierte oder das zehnte. Und dann kannst du sozusagen deine Firmenzugehörigkeit im Regal sehen und den Anteil, den du daran hattest, dass es die Firma gibt, in Regalzentimetern messen, sozusagen. Ja, und dann eine zweite Frage, worauf ein Unternehmen achten sollte, wenn es das Leben in der Firma dokumentiert? Puh. Ich glaube, dass es dabei vor allem darauf ankommt, irgendwie die Balance zu halten, die Firmaerfolge zu feiern, ohne einige dabei überzubetonen und andere dabei zu vergessen. Denn egal, was wir als Firma geschafft haben, wir hatten alle immer zusammen einen Anteil daran. Kein Team, kein einziges, egal was es geleistet oder nicht geleistet hat, kann ohne das Gesamtsystem irgendetwas leisten. Und das sollte man auch in diesem Buch sehen. So, das wäre mal der eine Punkt. So, und ein anderer Punkt, wenn du mich fragst, ultra wichtig, ist echt zu bleiben in diesem Buch. Wenn ich mir vorstelle, dass da Sachen drinstehen, die ich auch in der Imagebroschüre der Firma lesen kann, dann muss das schon eine ziemlich authentische Imagebroschüre sein, damit mich das als Kollegin interessiert. Das Ding sollte mein Leben mit meinen Kolleginnen und Teams widerspiegeln. Und zwar so, wie es wirklich war und wie ich es wirklich erlebt habe im letzten Jahr. Wenn da stattdessen irgendwie auf den ersten Seiten die Firmenwerte abgedruckt sind, sozusagen als Reminder, so hey, so wollen wir eigentlich sein. Und danach folgt dann ein Kapitel über dieses wahnsinns großartige, super erfolgreiche Top-Projekt. Und im letzten Jahr hat weder die Werte wirklich irgendjemand gelebt, noch war dieses Projekt für irgendjemanden, der daran drin gearbeitet hat, wirklich cool. Dann stelle ich das Ding in diesem Moment direkt noch weg und habe nichts davon. Und im besten Fall schmeiße ich es nicht in den Müll, sondern stelle es vielleicht doch ins Regal. Ich möchte mich ja in diesem Buch wiederfinden und dann beim Lesen nicken und vor allem eine Menge lachen. Darum geht's ja am Ende, dass ich ein anfassbares Wir in einem Buch habe.
Danke, Pia. Das war die Erklärung zu einem der 24 Workhacks. Wenn ihr auch die anderen 23 hören wollt, wühlt euch durch alle Learnings-Folgen oder noch besser, lasst euch das Buch kostenlos als physisches Produkt nach Hause bringen. Einfach auf zipgeld.de/learnings-podcast gehen.
Ganz genau. Von den Workhacks zurück zu Pepsi beziehungsweise dem legendären, weltbekannten, häufig zitierten Pepsi-Test. Ich blicke dir tief in die Augen und ich kann sehen, du weißt, wovon ich spreche. Keine Überraschung, denn wir haben es gespoilert, Novum, ein gemeinsamer Blog. Und ich würde ganz gerne anfangen am 8. Mai 1985.
Ja.
Denn an genau diesem Tag feierte man bei der Pepsi Company im US-Bundesstaat New York den Tag der Kapitulation. Warum? Denn es ging um einen historischen Sieg im sogenannten Cola-Krieg, jenem erbitterten Kampf, über den wir eben schon diverse Minuten gesprochen haben und in dem es jährlich, vielleicht das auch nochmal spannend, um 30 Milliarden US-Dollar Umsatz geht. 30 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr, so groß ist der Cola-Markt. Also darum geht's, nicht mehr und nicht weniger. Und Pepsi hat 1985 den Tag der Kapitulation gefeiert. Zum Hintergrund, Pepsi hat sich den Pepsi-Test einfallen lassen und ihr ahnt bereits, worauf das hinausläuft, denn Pepsi hat Blindverkostung gestartet. Doch nicht irgendwie ohne Hintergrund, nein, das Ganze ging schon 1963 los, damals mit der Initiative Pepsi Generation, also man hat dem Verbraucher suggeriert, derjenige, der sich hip und jung fühlt, der muss Pepsi konsumieren, weil Pepsi ist jetzt the new thing und Coca-Cola ist halt irgendwie von gestern. Also hat man sich auch den Pepsi-Test einfallen lassen, um Menschen davon zu überzeugen, dass Pepsi definitiv die bessere Wahl ist, nicht nur für die Pepsi-Generation, und hat dann an stark frequentierten Plätzen Probierstände aufgebaut, macht auch irgendwie Sinn, wo man blind verkosten konnte. Und Überraschung, Überraschung, Pepsi hat gewonnen. Der Test ging zugunsten von Pepsi aus und das wurde natürlich entsprechend ausgeschlachtet bis hin zu dem eben zitierten Tag der Kapitulation. Und am Tag der Kapitulation ist etwas ganz Besonderes passiert und was da passiert ist, das wirst du uns jetzt erzählen.
Sehr, sehr gerne. Erstmal nochmal was, vielleicht nochmal ergänzend, der Marktanteil von Coca-Cola ist 83 ja tatsächlich auf nur noch 24% gefallen. Ja, das lag natürlich jetzt auch mit daran, dass es schon Coke Light gab und Fanta und Sprite. Also die haben sich auch selbst kannibalisiert, wie man so schön sagt. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg lag Coca-Cola eigentlich mal noch vorher bei 60%. Also das war schon irgendwie dramatisch und da waren die schon sehr gut am Spitzen in Atlanta. In Supermärkten hatte Pepsi Coca-Cola sogar schon überholt. Die lagen insgesamt nur noch vorne durch Fast Deals mit so Fast-Food-Restaurants und solchen Dingen. Also ließ Coca-Cola ein neues Cola-Rezept entwickeln. Das war die Antwort auf diese herbe Niederlage. Und dieses Rezept sollte in Blindverkostung sowohl die alte Coca-Cola als auch Pepsi schlagen. Ja, man kann ja nochmal dazu sagen, das hast du glaube ich noch gar nicht erwähnt, wodurch Pepsi eigentlich sich da durchgesetzt hat. Relativ simpel eigentlich,
Noch mehr Zucker.
Noch mehr Zucker. Es war einfach noch süßer. Und wenn man dann Leuten beides gegeben hat, eine Coca-Cola und eine Pepsi-Cola, dann haben die meisten davon gesagt, ja, das Süßere, das ist irgendwie leckerer. Das nehme ich. So. Also haben sie sich überlegt, wie kriegen wir das hin, dass wir es noch besser schmecken als Pepsi? Wir müssen einfach noch mehr Zucker nehmen und noch süßer werden als Pepsi-Cola. Und das Management entschied sich dann sogar noch dagegen, jetzt, was man jetzt hätte machen können, beide Versionen auf den Markt zu bringen, also die Original-Coca-Cola und die noch süßere Coca-Cola. Denn das hätte ja dazu führen können, dass die eigenen Produkte sich noch mehr kannibalisieren und man mit allen Produkten hinter Pepsi zurückliegt. Ja, also Pepsi vorne und die diversen Colas alle irgendwie dahinter, hatte man keinen Bock drauf. Also hat man tatsächlich die alte Coca-Cola vom Markt genommen und verkündet, es gäbe jetzt The New Coke. Also ein mutiger Schritt, vielleicht ein bisschen so ähnlich wie die Farbänderung bei Pepsi, die ja erfolgreich geklappt hat. Aber hier geht es noch mehr ans Eingemachte, es geht ans Rezept. Und Umfragen ergaben auch tatsächlich wenige Tage nach dem großen Launch, dass erstmal 80% der Amerikaner das mitbekommen hatten. Also es war ein ganz großer Aufschlag. Die Verkäufe zogen dann auch erstmal an. Umfragen lieferten gute Ergebnisse. Es sah alles nach einem Erfolg aus. Auch wenn der Wandel eine 180-Grad-Wendung war. Denn vorher hatte man in den Jahren immer noch Bill Cosby als Werbeträger erklären lassen, Coca-Cola sei besser als Pepsi, weil Coca-Cola halt weniger süß war. So, und jetzt wurde man plötzlich dann doch noch süßer und rückte auch davon ab, was vorher der Slogan war, The Real Deal zu sein, ja, und das Original zu sein. Nicht The Real Deal, sondern The Real Thing, natürlich. Cola-Liebhaber werden es gemerkt haben. Ein Ergebnis aus ihrer Marktforschung vor dem Launch hatten die Kollegen in Atlanta bei Coca-Cola aber ignoriert. 10-12% der Leute, denen das neue Getränk vorgesetzt wurde, reagierten sogar wütend auf die Änderung. Und man merkte dann sogar noch, wenn diese wütenden Leute dabei waren, reagierten auch die anderen Tester negativer. Einfach durch Gruppenzwang, ja, durch diesen sozialen Effekt. Und das geschah nun auch in dem nächsten Schritt in der Realität. In den Südstaaten, aus denen Coca-Cola kommt, hatte man das Gefühl, dass jemand an einem Stück ihrer Kultur herumgefuscht hatte. Dass die Änderung dann in Pepsis Heimat New York verkündet worden war, machte es nicht besser. Ja, also es war ein Stück mindestens Südstaaten-Identität, diese Coca-Cola, die es seit so langer Zeit gab, und jetzt ändert die einfach irgendjemand. Irgendjemand ist gut, derjenige, der das Produkt herausbringt, aber es war eben zum Kulturgut geworden und so ein Kulturgut gehört einem auch als Marke und Hersteller nicht mehr alleine. Coca-Cola bekam 40.000 Beschwerdeanrufe und Briefe und ein Psychologe, der dafür engagiert worden war, bei den Anrufen mitzuhören und sie zu analysieren, erklärte, die Anrufe würden ziemlich ähnlich klingen, wie wenn man Menschen zuhören würde, die einen Familienangehörigen verloren haben. Also krasse Tragweite offenbar, die das für die Menschen hatte. Manche sagten auch so absurde Sachen wie, sie wären weniger sauer gewesen, wenn die Verfassung geändert worden wäre, um hier wieder auf mein Intro zurückzukommen und um nationale Heiligtümer, ja, Bratwurst oder Coca-Cola. Manche von den Leuten, die so sauer waren, haben nicht mal Coca-Cola getrunken. Es ging nicht darum, ich kann das jetzt nicht mehr kaufen. Vielleicht fanden sie sogar die New Coke leckerer, aber darum ging es halt nicht. Selbst Fidel Castro aus Kuba, erklärter Coca-Cola-Fan, nannte die Änderung einen Ausdruck amerikanischer kapitalistischer Dekadenz. 3 Monate lang war New Coke das Thema in den Nachrichten und das nicht in einem positiven Sinne. Und Pepsi schaltete dann diese berühmte Anzeige, von der du gesprochen hast, und dachte sich, okay, wir haben offiziell gewonnen, alles vorbei. Dieses Derby muss nicht weiter ausgetragen werden. Sie gaben ja sogar den Mitarbeitern einen Tag frei, ne? Dann gab es den Feiertag, weil man jetzt gewonnen hat.
Liebe ich auch. Großartige Aktion. Ja. Wir geben allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Tag frei und erklären einfach, bei today's action, Coke has admitted that it's not the real thing. Großartig.
Ja. Krass. Und nicht nur, dass sie gefeiert haben, sondern sie hatten ja auch die Zahlen auf ihrer Seite. Ne? Ja. Pepsi wurde zum meistverkauften Cola der Welt. Und ja, Coca-Cola brach dann ein und dachte sich, das kann es irgendwie nicht sein. 79 Tage nach dem Launch von New Coke wurde bekannt gegeben, dass die originale Coca-Cola zurückkommen würde. Die New Coke wurde nun als Coke 2 weiterverkauft und verschwand schließlich sang- und klanglos komplett vom Markt.
Wahnsinn, oder? Ja? Völliger Wahnsinn. Aber wiederum Respekt, dass es nach 79 Tagen schon eine Konsequenz daraus gab. Mhm. Man hätte ja auch sagen können, wir halten daran fest und die Leute müssen sich dran gewöhnen und werden sich dran gewöhnen. Nein, 79 Tage, ein komplett neues Produkt einfach gecuttet. Ja. Unfassbar.
Voll. Und auch spannend ist, dass danach die klassische Coke, die wurde dann erst Coke Classic genannt und irgendwann war es einfach wieder Coca-Cola, die ja vorher immer Marktanteile verloren hatte und ein Problem hatte, ne, weil Pepsi denen halt was abgenommen hat, danach wieder viel erfolgreicher wurde als in den Jahren vor dem Debakel. Es gab teilweise sogar so Verschwörungstheorien, die hätten das bestimmt alles absichtlich gemacht, nur um die Bedeutung von The Real Thing hervorzuheben. Das war natürlich nicht so, sondern die haben es tatsächlich einfach verkackt, so, und haben dann aber am Ende sogar damit davon profitieren können, aber natürlich auch nur unter enormstem Aufwand. Ne, das ist natürlich super gefährlich, wenn du sowas machst, zumal du ja auch einfach deine eigene Marke dadurch beschädigst. Also jahrelang sagst du, diese Rezeptur ist ein Heiligtum und die ist geheim, ja, und das ist das Beste und The Real Thing, und dann sagst du halt eben selber, ja nö, wir haben dir das neu gemacht, noch süßer, schmeckt jetzt mehr wie Pepsi. Was haltet ihr davon?
Ja, unglaublich.
So. Ich glaube, Coca-Cola hat zwei Fehler gemacht. Erstens, die haben übersehen, wie wichtig Authentizität ist, indem sie halt den Slogan aufgaben, The Real Thing, und diesen Geschmack eben geändert haben, der doch eigentlich ein Heiligtum war. Zweitens haben sie auf die Leute geguckt, die nicht ihr Produkt konsumieren, sondern stattdessen Pepsi trinken, und dabei die vergessen, die Fans ihres eigenen Produktes sind. Ja, das kann man sich auch irgendwie vorstellen. Man guckt immer, wie können wir weiterkommen, wie können wir Marktanteile vergrößern, und man vergisst das Asset, was man schon hat. Hey, es gibt hier Millionen von Menschen, die lieben Coca-Cola, und du denkst überhaupt nicht an die, ne? Die haben ja niemals die Coca-Cola-Trinker gefragt, ob die eigentlich irgendwas an ihrem Produkt geändert haben wollen. Und das wollten sie ganz offensichtlich nicht. Und das wurde Coca-Cola dann deutlich klar gemacht. Coca-Cola war für viele ein Stück Heimat, Teil der Identität. Und der Hersteller war dann überrascht davon, wie leidenschaftlich die Menschen auf ihr Produkt reagierten. Das Spannende ist ja halt eben daran, wie vorhin schon gesagt, New Coke hat sogar vielen besser geschmeckt. Es ging nicht um den Geschmack, sondern es ging darum, wofür Coca-Cola steht. Sie hätten sich nie auf diesen Geschmacksbattle einlassen sollen, denke ich, sondern dann sagen können, okay, ihr sagt, ihr schmeckt besser in Blindverkostung, ist mir egal, wir sind The Real Thing, wie sie es vorher auch gemacht haben, und hätten einfach halt eben auf ihre Stärken schauen sollen und sich klar machen, dass sie Ikonen sind. Also deshalb ist Learning Nummer 1 hieraus für mich, mach dir bewusst, welche kulturelle Bedeutung dein Produkt für Menschen hat. Du kannst nicht einfach Wohnzimmer umdekorieren. Gilt zumindest dann, wenn du es einmal geschafft hast, eine kulturelle Bedeutung für Menschen zu haben. Und das ist nicht nur dann der Fall, wenn du Coca-Cola bist. Da gibt es ganz viele Produkte, die Teil von Kultur sind. Es ist auch nicht nur Bratwurst und Bier in Deutschland. Vielleicht jedes regionale Bier in seiner einzelnen Region, da könnte man unendlich weitergehen. In der Hip-Hop-Kultur, der wir beide entstammen, gibt es auch unendlich viele Beispiele. Und genau, wenn du das hast, dann musst du es auch erkennen und musst damit sensibel umgehen und verstehen, dein Produkt gehört dir nicht mehr allein. Learning Nummer 2 ist für mich, schau nicht auf die Konkurrenz und vergiss nie deine eigenen Stärken. Was nimmst du da los mit?
Ich habe notiert, dass der Coke War zeigt, dass gutes Marketing den Unterschied machen kann. Denn Pepsis Move mit dem Pepsi-Test hat ja das ganze Gebilde Coca-Cola komplett ins Wanken gebracht.
Standbein weggetreten, ja, auf jeden Fall.
Aber komplett, ja, ne? Man hat einfach den Finger mal so richtig in die Wunde gelegt. Mhm. Und die sind ja aus dem Feiern gar nicht mehr rausgekommen bei Pepsi. Ja. Also es ist ja mit Tag der Kapitulation, Mitarbeiter kriegen einen Tag frei und überhaupt. Also die waren ja nur noch am Feiern, 10 Jahre lang gefühlt. Ne? Und Coca-Cola, ein derartiges, ja, Original, ja wirklich. Ich meine, die haben es als erstes erfunden. Die waren riesig erfolgreich. Die haben die Flasche, die haben den Weihnachtsmann, die haben die Trucks, die haben ja alles. Mhm. Ist einfach völlig in sich zusammengebrochen, weil sie dachten, okay, wir haben den richtigen Weg verloren. So, mhm. Pepsi ist jetzt einfach vor uns und wird präferiert und. Also, es zeigt einfach auch sehr, sehr schön, was fehlendes Selbstbewusstsein oder Verunsicherung verursachen kann. Na, wenn du den Glauben an dich selbst verlierst und nur noch auf die anderen schaust, dann wird schwierig. Und wenn die anderen das auch noch riechen, deine Angst, und dann mit dem Pepsi-Test kommen, dann ist schwierig. Also ich glaube tatsächlich auch an das, was du gesagt hast. Man muss immer an seinem eigenen Kern festhalten und man kann sich peu à peu weiterentwickeln und so eine gesunde Evolution durchmachen, wie es Coca-Cola ja eigentlich auch immer gemacht hat. Also bis dahin war es ja Parade, ne? so ein Paradeunternehmen meiner Meinung nach. Und dann sind sie in sich zusammengebrochen. Wahrscheinlich auch durch schwache Führung an der Stelle, ne? Weil dieses New Coke Thing wurde ja von irgendwem mal erdacht als Antwort auf den Struggle. Und da hat man sich eben nicht zurück auf seine Stärken besinnt, was man meiner Meinung nach hätte tun sollen, sondern ja, auch das hast du eben erwähnt, zu viel sich mit dem Wettbewerb beschäftigt.
Ja, war auch ein relativ neuer Chef, glaube ich, noch damals, der da gerade dran war. Der alte Chef war mittlerweile so alt, dass er halt nicht mehr führen konnte. Und da möchte man ja vielleicht auch was ändern und keine Angst haben und bold sein. Das hat er halt auch gesagt, es gibt hier keine heiligen Kühe, als er kam. Und das hat er dann halt eben auch wahrgemacht. Es ist natürlich auch im Nachgang immer leicht zu sagen, ne? Ich glaube, es gibt eine Menge Marktführer auch, die Features ihrer Konkurrenten, wenn die damit Punkte machen, einfach in sich aufnehmen. Das macht ja auch der Facebook-Konzern ganz gerne, ne? Dass sie einfach sagen, hey, wir haben jetzt auch Stories oder so, ne? Wer braucht noch TikTok? Also das kann man ja generell machen. Ich habe mich dann auch mal gefragt, wäre es eine Lösung gewesen, einfach süßer zu werden, ohne das so sehr an die große Glocke zu hängen und ohne jetzt irgendwie zu sagen, das ist die neue Coke und Klammer auf, Klammer zu, die alte war dann wohl doch nicht so genial, wie wir es immer dargestellt haben. Hätte aber ja auch nicht so richtig was gebracht, denn dann hätte man ja erstmal immer noch in dem Blindtest verloren. Man hätte dann vielleicht irgendwann eigenen ein Jahr später machen müssen und plötzlich wieder gewinnen und ist heimlich süßer geworden. Hätte wahrscheinlich auch nicht geklappt.
Aber so ein Blindtest ist ja völlig irrelevant, meiner Meinung nach, weil das ist ja kein reales Szenario. Also steht ja keiner im Laden und verkostet blind. Sondern die Marke ist doch das, was den Unterschied macht. So funktioniert doch Marketing. Und ich finde, Coca-Cola should have known better.
Ja, ja.
So, und das ist ja jetzt nicht ein Amateur, der das entscheidet, sondern der Geschäftsführer von Coca-Cola.
Aber es hat ja
einer Company, die immer von Marketing gelebt hat, die Flasche erfunden hat, die den Schriftzug erfunden hat, dies und das. Die wissen doch oder hätten wissen müssen, dass Marketing der entscheidende Unterschied ist, dass Marke der entscheidende Unterschied ist. Und die gehen ans Produkt. Das ist halt Wahnsinn.
Das Ding ist ja auch, was da ja auch mit drin steckt, ist immer die beliebte Frage, die jeder schon mal erlebt hat. Wann kann man etwas noch aussitzen oder ignorieren oder wann muss man in irgendeiner Form selbst aktiv werden und was tun? Denn die haben ja diesen Druck gespürt. Die Marktanteile gehen runter, die machen diesen Blindtest, haben damit scheinbar bewiesen, dass ihr Produkt besser schmeckt. Ja, und dann guckst du wieder auf die Verkaufszahlen, gehen runter. Irgendwas müssen wir jetzt tun. Wir können ja nicht einfach so sitzen und tun, als wäre nichts und einfach weiter von The Real Thing labern. Das war ja der Gedanke dahinter. Und das ist natürlich spannend. Wichtig ist dann natürlich aber auch, wenn man irgendwann sagt, okay, es geht nicht mehr, wir müssen was tun, was tust du? Und da musst du halt antworten, eine gute Antwort darauf finden und nicht einfach reagieren und getriebener sein von dem, was da gerade passiert. Und genau das haben sie ja gemacht. Ne? Sie haben halt quasi nicht darauf geachtet, dass mit dieser Kampagne, mit der New Coke, sie quasi Pepsi recht geben. Dass sie einräumen, ja, euer Produkt hat besser geschmeckt. All die Jahre haben wir Quatsch erzählt, als wir erzählt haben, wir sind eigentlich die Besseren. Bill Cosby hat auch Quatsch erzählt, als er gesagt hat, süßer ist gar nicht besser. Und jetzt räumen wir es halt ein. Das heißt, ja, aufs Wie kommt es natürlich auch noch hart an.
Ja, bei Bill Cosby sind ja direkt zwei Fehler. Bill Cosby und die Botschaft.
Ja, das weiß man jetzt Jahre später. Ja. Ist so, genau. Ja. Aber das sind all diese Absurditäten, die einem in der Geschichte dann begegnen. Ne? Vorhin waren wir bei Kokain, was super hilft gegen Morphiumsucht. Später wandelt dann da noch so ein Bill Cosby durchs Bild. Wie du schon gesagt hast, wir sollten nicht zu arrogant sein. In 30 Jahren schaut man auf uns zurück und fragt sich, was wir eigentlich alles so gegessen haben, in unsere Wohnung gesprüht, auf unsere Haut draufgerieben.
Diese Plastikflaschen.
Und so weiter. Ja, ne, das ist alles immer in Bewegung. Kein Grund zur Arroganz, aber trotzdem sehr unterhaltsam, hier in die Geschichte zurückzublicken.
Hast du eigentlich diese ganze Cristiano Ronaldo und Cola-Flaschen-Nummer mitbekommen in den Medien?
Natürlich. Ja? Also zumindest soweit, er hat die Flaschen weggerückt. Pressekonferenz, Sponsor aus dem Bild gerückt.
Ja.
Warum genau, weiß ich nicht. Hat er einen Deal mit Pepsi oder hat er sich einfach gedacht, bezahlt mich, wenn ihr wollt, dass ich die Werbung für euch mache?
Nee, ich keine Ahnung. Das war so ein Impuls von ihm und er hat ja dann seine Wasserflasche in die Kamera gehalten und gesagt, drink more water. Also ich glaube, er hat sich da einfach überhaupt keine Gedanken zu gemacht. Witzig ist ja, dass infolgedessen über sämtliche Social-Media-Kanäle, aber auch teilweise in renommierten Medien berichtet wurde, dass der Aktienkurs von Coca-Cola infolgedessen um 1,8 Milliarden gefallen ist, beziehungsweise nicht der Kurs ist um diese Summe gefallen, sondern der Unternehmenswert. Die Marktkapitalisierung, so ist, glaube ich, der richtige Begriff, genau. Wurde überall verbreitet. Cristiano Ronaldo sorgt für einen Absturz der Coca-Cola-Aktie. Stimmt aber überhaupt nicht. Tatsächlich ist die Coca-Cola-Aktie schon mehrere Stunden vor diesem Move von Cristiano Ronaldo eingebrochen. Also da auch wieder ganz spannend der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Immer wieder ein spannendes Thema.
Absolut, hast du recht. Wird oft und gerne falsch gemacht.
Ja.
Und ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, dass das nur dazu führt, dass die Leute öfter zum Kühlschrank gehen und sich denken, ach, so eine Cola, die will ich jetzt auch nehmen. Geht vielleicht dem einen oder anderen hier beim Zuhören auch so.
Ja. Mein Lieblingsbeispiel bei, wir kommen jetzt völlig vom Thema ab, aber das bringe ich trotzdem noch. Mein Lieblingsbeispiel für den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität ist, dass in Miami parallel zum Anstieg des Eiskonsums auch die Haiangriffe mehr werden.
Regelmäßig.
Ja, jedes Jahr. Mhm. Ne? Mit dem Eiskonsum der Menschen steigen die Haiangriffe. Mhm. Ja. Hat natürlich das eine überhaupt nichts mit dem anderen zu tun, außer die Temperatur draußen. Mhm. Ja. So, ne, also.
Man nennt es Sommer.
Man nennt es Sommer, genau. Ja. In dem Fall ja. Also
die Drittvariable ist Sommer.
Genau. So also wenn man sich nur diese beiden Variablen ansieht, ne, Eisverkauf bzw. Eiskonsum und Haiangriffe, müsste man ja feststellen, Mensch, das eine muss doch mit dem anderen zu tun haben. Nee, ne. Keine Kausalität, nur Korrelation. So, jetzt bin ich aber auch durch mit meinen halbgeilen Anekdoten. Kommen wir zur Zusammenfassung, oder?
Würde ich sagen.
Ja.
Soll ich mal anfangen mit meinen
Learnings? Fang doch mal an.
Marken und Unternehmen sind keine starren Gebilde, auf die Entwicklung kommt es an. Number 2. Manchmal ist dein Produkt etwas anderes, als du denkst. Nummer 3. Mach dir bewusst, welche kulturelle Bedeutung dein Produkt für Menschen hat. Du kannst nicht einfach ihr Wohnzimmer umdekorieren. Nummer 4. Schau nicht auf die Konkurrenz und vergiss nie deine eigene Stärke. Und Nummer 5. Heritage ist manchmal wichtiger als die Qualität des Produkts.
Man merkt, dass wir zur fortgeschrittenen Stunde aufnehmen. Für alle Hörerinnen und Hörer draußen, wir sind mittlerweile bei 22.24 Uhr angekommen, aber wir ziehen hier knallhart durch. Ich habe auch noch zwei Learnings, weil du hast ja eine ganze Menge mitgebracht. Da war jetzt nur noch Platz für zwei. Nummer 1, das Beispiel Pepsi zeigt, dass man sich als Marke neu erfinden kann, wenn der Wandel konsequent durchgezogen wird. Und Learning Nummer 2, mir als altem Werber natürlich ganz besonders wichtig, der Coke War zeigt, dass gutes Marketing den Unterschied machen kann. In dem Fall hat es sogar ein Imperium wie das von Coca-Cola ins Wanken gebracht.
Und danach wieder gerettet.
Schön. Spannend.
So, ich wünsche euch hier allen noch einen schönen Tag oder morgen. Wir kommen ja mittwochs morgens raus.
Genau.
Gönnt euch eine Cola, wenn ihr möchtet.
Oder eine Pepsi. Kaffee.
Ja, ist auch eine Cola.
Ist auch eine Cola. Ja, also eine Coke oder eine Pepsi. Und dann schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Learnings, euer Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Genau. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.